Ja, ich bin der Werner und ich gehöre zum Pastorenteam mit der Katharina zusammen hier in der Gemeinde und freue mich, dass wir heute einen richtig guten, intensiven Gottesdienst schon erlebt haben und auch jetzt so Fortsetzung machen mit einem Thema, wo Jörg letzte Woche den Einstieg in der Predigt hatte. Es geht um die Gemeinde in Philippi. Und wo das Ganze liegt, im heutigen Griechenland, das hat Jörg uns letzte Woche vermittelt. Er hat uns auch mit hineingenommen, was so wichtig war für Paulus, dass er vermitteln wollte, so ganz klar, dass Gott, der am Anfang dabei ist, dass der Dinge auch bis zu einem guten Ende führt. So diese Ermutigung, diesem Gott ganz tief zu vertrauen, so wie Paulus das getan hat. Und dass darin Gott uns auch leitet, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. Die letzten Sonntag da waren, die wissen noch, da ging es um einen falschen und einen richtigen 10-Euro-Schein. Und dass wir in Gott wirklich so diese Unterscheidungsvermöglichkeit haben durch sein Wort und seinen Geist. Was ist denn genau das Richtige? Und heute machen wir Fortsetzung. Und das Thema heute Morgen ist, was treibt dich an? Und wenn du den Flyer dir mal anschaust, der liegt ganz sicher auf euren Stühlen, dann seht ihr so dieses Titelbild dieser Predigtreihe und mit diesen Worten sehen wir ein Stück weit auch, was Motivatoren, gute Motivationsgründe in unserem Leben sein können. Gute Motivation und gute Grundlagen, wie wir vorankommen, die sind entscheidend wichtig, um Langstreckenläufer zu sein. Ich bin kein Langstreckenläufer. Ich habe nicht vor, einen Marathon zu laufen, habe auch nicht vor, einen Halbmarathon zu laufen. Mir reichen so 10 Kilometer. Aber das ist nicht viel. Und ich laufe so in der Woche eigentlich so 3-mal zwischen 6 und 10 Kilometer. So, das ist so mein Wochenrhythmus. Und jetzt hatte ich gedacht, ich weiß nicht mehr, wann ich meine Laufschuhe gekauft habe. Das war noch, haben wir noch in Stuttgart gelebt, also mindestens 5 Jahre, wahrscheinlich 7 oder 8 Jahre alt. Und irgendwie habe ich gedacht, naja, also so langsam, bevor die Zehen rauskommen, ist vielleicht ganz gut, mal ein paar neue zu kaufen. Aber es ist gar nicht so einfach, ne? Du veränderst nur dein Schuhwerk und plötzlich hatte ich die letzten Male dann immer hier, hat mir die Wade gespannt, aber ich dachte, das hast neue Schuhe gekauft, also das sollte doch jetzt besser gehen, ne? Und da merkt man, selbst kleine Faktoren können unwahrscheinlich viel verändern. Ja, und so kann es auch im Leben sein, dass kleine Dinge uns richtig aus der Bahn werfen lassen, dass du dann denkst, na ja, jetzt mache ich nimmer weiter, das ist ja viel zu mühsam. Und gestern habe ich so gemerkt, es wird schon wieder besser, ne? Und habe gedacht, na ja, die Schuhe sind schon das Richtige, man muss sie nur einlaufen. Und so ist es ja im Leben oft auch, man muss so in die Spur kommen, man muss sich mit hineinnehmen lassen. Und so ging es im Grunde auch Paulus und er musste fragen, was ist denn so mein Antrieb? Und den Text, den wir heute Morgen gleich lesen werden, der lässt uns so einen Einblick hineingeben in seinen Antrieb. Aber eigentlich zieht sich das durch den ganzen Brief hindurch. Es geht immer darum, was ist seine Motivation? Was lässt ihn so unaufhörlich, positiv, fröhlich, freudig im Leben unterwegs sein? Und das auch, wenn es mal nicht einfach nur rund läuft. Denn wir haben letzte Woche schon gehört, also Philippi war das eine, aber er schrieb diesen Brief ja nicht gerade dort, sondern er schrieb ihn aus Rom und da war er ein Gefangener. Und in so einer Situation hast du viel Zeit zum Nachdenken, da kann man ja schon auch mal ins Fragen kommen, welchen Sinn macht denn eigentlich mein Leben noch? Und vielleicht fragst du dich auch manchmal in deinen Umständen, was für einen Sinn macht mein Leben? Was ist da jetzt noch, was mir Antrieb gibt. Und da können wir von Paulus lernen. Und mit zunehmendem Alter kann man reifer werden. Und das merken wir bei Paulus, er ist ja nicht mehr ganz der Jüngste. Er hat schon manche Kilometer gelaufen und er hat gemerkt, ich brauche so einen tiefen Antrieb. Das habe ich auch bei meinem Motorrad festgestellt. Das ist Baujahr 2002, das hat schon ein paar Kilometer gelaufen, in der Zwischenzeit über 100.000. Und in der Zwischenzeit will das Motorrad immer nur Super Plus. Also am Anfang war das mit super zufrieden, aber in der Zwischenzeit ist es wählerisch geworden. Das will immer Super Plus. Und mit Super Plus, da läuft es wunderbar. Mit Super, wenn es da mal richtig an Leistung geht, dann will sie nicht so richtig. Und da habe ich gedacht, ja, das ist schon so die Frage, was speist uns denn? Ist es so irgendwas Minderwertiges oder ist es Hochwertiges? Und ich glaube, von Paulus können wir lernen, was hochwertig ist. Und da war er auch ein bisschen wählerisch. Und in derselben Situation können wir uns, bevor wir mal reinschauen zu Paulus, auch nochmal fragen, was sind denn vielleicht so ungute Motivatoren unseres Lebens? Also was treibt uns an? Was ist eine vielleicht gar nicht so gut und langfristig auch nicht so durchhaltend? Ich denke, das Thema Leistungsmotiv ist vielleicht so ein Punkt, wo man sich fragen muss, naja, geht es immer nur um Leistung? Klar, jetzt sagt er schlechtes Beispiel, der will ja von seiner BMW auch immer Leistung haben. Ja, aber das ist ja so ein Grundmotiv unseres Lebens, dass wir manchmal so an Leistung hängen, dass wir immer denken, es geht um Leistung. Und Paulus, und im Gefängnis, da fragst du dich, naja, da ist ja die Leistung einfach mal runtergeschraubt, da kannst du jetzt gar nicht groß umhergehen, da bist einfach mal fest an einem Punkt. Also es geht wohl nicht nur um Leistung. Und diesen Gedanken, ich bin nicht gut genug, das haben wir heute Morgen ja auch gehört in diesem geistlichen Impuls. Du bist wertvoll, genau du, der du vielleicht jetzt denkst, ich bringe das nicht, was andere bringen. Nein, du, genau du bist wertvoll. Es geht nicht um Leistung, um immer mehr Leistung. Es geht auch nicht um die Frage der Macht, des Einflusses. Ich will das Sagen haben, ich will bestimmen. Das können ganz negative Motivatoren unseres Lebens sein. Ein ganz schlechter Motivator kann auch sein, was sagen denn die anderen? Ja, so abhängig sein von der Meinung, von der Empfindung, von dem Reden und Denken der anderen Menschen. Und ich merke, so ganz frei bin ich davon nicht. Auch Angst vor Versagen und Fehlern. Ja, wie schnell kann mal was so daneben gehen und wie lang kann man da manchmal auch dran rumknabbern? Hätte Paulus auch tun können in der Situation. So nach dem Motto, ich komme da auch nochmal drauf, oh, hätte ich nur in der Situation nicht gesagt, dass ich römischer Bürger bin und dass ich mich auf den Kaiser berufe, dann wäre ich schon längst wieder aus dem Gefängnis entlassen. Man kann ja manchmal auch drüber nachdenken, war denn das jetzt wirklich richtig? Und der Bibeltext heute gibt uns einen schönen Einblick aus dem Blickwinkel eines Christen und am Beispiel des Apostel Paulus, ja, was denn eine gesunde Motivation sein kann. Lesen wir mal diesen Text ab Vers 12 bis Vers 18. Das ist heute unser Grundtext, mit dem wir uns beschäftigen. Paulus schreibt, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, doch es gibt auch solche, die dies in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Soweit mal Paulus und seine Aussage. Nichts kann ihm die Freude, die Zuversicht nehmen. Wie gesagt, Paulus schreibt diesen Brief aus Rom und er war ja in Jerusalem gefangen genommen worden, verhaftet sozusagen, ein Stück auch auf die Seite genommen, weil die Juden starke Angriffe hatten an ihm. Sie hatten ihm vorgeworfen, er würde Böses im Sinn haben und so weiter. Und im Grunde war das alles Unrecht. Er war also zu Unrecht im Gefängnis. Im Grunde erinnert uns das an Jesus, auch er war zu Unrecht angeklagt und am Ende verurteilt. Und Paulus hätte freigelassen werden können nach einigen Jahren schon, aber er hatte sich auf den Kaiser berufen und so kam er nach Rom. Die Reise nach Rom, die war nicht ganz ungefährlich, da wären sie fast alle untergegangen, aber schlussendlich, Paulus wusste, Gott hat mich nach Rom geschickt, egal wie auch immer, und so war er dann in Rom. Und in Rom, wie gesagt, war schon länger so sein Reiseplan, aber vielleicht hatte er sich andere Bedingungen gewünscht, nicht gerade unter Ketten in Rom zu sein. Aber so war es. Und die Frage ist ja schon, wie reagieren wir Menschen auf Umstände, wenn Dinge anders laufen, als wir es erwartet haben? Ich muss euch sagen, damit habe ich große Probleme. Es fällt mir nicht leicht, wenn Dinge anders laufen, wie ich sie mir gedacht habe. Und ich muss sagen, Paulus, von dir muss ich Zeit meines Lebens lernen, was es bedeutet, Dinge anzunehmen, wenn etwas sich ganz anders entwickelt, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Denn ich kann damit nicht gut umgehen. Und so habe ich mich gefragt, was kann ich denn von Paulus lernen? Ganz persönlich für mich und vielleicht du auch für dein Leben, wenn es dir manchmal auch so geht. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, Paulus hilft es zu reden. Reden und sich mitzuteilen kann Klarheit schaffen. Weil das macht er. Er redet über seine Situation und das kann manchmal Klarheit verschaffen. Paulus sagt, ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Man muss wissen, mit der Gemeinde in Philippi verband ihn eine tiefe Freundschaft. Er konnte sagen, das können wir ein bisschen später lesen, es gibt niemand, der so für mich sorgt und so eng mit mir verbunden ist in meinem Anliegen und meinem Auftrag wie ihr, liebe Philipper. Also, es war eine tiefe Freundschaft vorhanden, mehr wie zu vielen anderen Gemeinden. Das war außergewöhnlich. Und aus dieser Situation heraus teilt er ganz offen, was er vielleicht in Rom dort so niemand sagen konnte, aber den Philippern schreibt das einfach so von der Seele. Und es ist Ausdruck von Freundschaft und von Vertrauen. Menschen haben, mit denen ich etwas teilen kann. Und Paulus war nie alleine unterwegs. Er war auch in Rom nicht alleine. Wir wissen, die Apostelgeschichte endet in diesem Wir. Wir sind nach Rom gekommen. Ja, also da war zumindest mal der Lukas dabei und auch noch ein paar andere. Er war nie alleine. Und Paulus war ein Mensch, der Wegbegleiter gebraucht hat. Und ich glaube, um Lebensumstände richtig einordnen zu können, ist es wichtig, dass wir darüber reden. Dass wir mal mit jemand ins Gespräch kommen über das, was ich jetzt gerade gar nicht gerne einordnen und annehmen will. Und Paulus tut es und hat es bestimmt auch mit seinen Wegbegleitern schon getan. Also das ist ein Gedanke. Der zweite Gedanke ist, was hilft ihm so motiviert zu sein in dieser Situation? Und da ist es eigentlich sein Motto, wenn Jesus gesehen wird, und wenn die gute Nachricht, dass Jesus Christus Antwort ist für die Menschen, also dass er der Rettungsanker ist, wenn diese Nachricht von Jesus und wenn Jesus erzählt wird, wenn Jesus groß wird, dann bin ich zufrieden, egal wie meine Lebensumstände sind. Wow. Was für eine Aussage. Aber das ist eigentlich so Kern dessen, was er uns in diesem Text vermittelt. Ich oder Christus, für Paulus ist es ganz klar, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und viele Dinge in unserem Leben betrachten wir aus einer anderen Perspektive, wenn es nicht so sehr um das Ich geht, um mich, sondern wenn Christus mehr die Mitte einnimmt. Und das war für Paulus klar. Seine Motivation, sein Dienstmotto war, wenn nur Christus verkündigt wird, wenn nur von Jesus geredet wird, so freue ich mich darüber. Und es ging jetzt gar nicht primär darum, wie Menschen ihn einschätzen. Oh, der Paulus, jetzt guck mal, dieser Loser, so große Worte, und jetzt sitzt er da im Gefängnis oder zumindest ein Hausarrest, es war ja nicht Gefängnis, aber Hausarrest, aber trotzdem konnte er sich nicht frei bewegen. So lesen wir es in der Apostelgeschichte. Und so gibt es bei ihm eine große lebensbestimmende Motivation. Und die lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Es war Jesus. Das war sein Antrieb. Das war seine Lebensmotivation. Das, was Jesus für ihn getan hat, das, was Jesus ihn geheißen hat zu tun, das hat ihn bewegt. Jesus soll größer werden. Er soll alle Ehre bekommen. Und so schreibt er dann, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und die meisten Geschwister, also muss man beachten, nicht alle, aber die meisten Geschwister, ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weiter sagen. Was war also dort in Rom passiert? Schauen wir mal kurz hinein. Jesus war plötzlich Gesprächsstoff bei der kaiserlichen Garde. Das waren die Elitesoldaten des Kaisers, am Hof des Kaisers. Wenn wir Philipper 4 nachlesen, ganz am Ende, dann sagt er, es grüßen auch euch die Heiligen aus dem Haus des Kaisers. Also da ist etwas passiert, was Paulus sich so nie hätte vorstellen können. Er war ja beständig bewacht. Wie gesagt, er war jetzt nicht im Gefängnis, er war unter Hausarrest. Ja, und Hausarrest bedeutete, er hatte immer einen Soldaten, der nicht nur in seinem Zimmer saß, sondern an diesen Soldaten war er angekettet. Und diese Wachen, ganz normal, wie ist es bei den Wachen? Sind die da 24 Stunden, 7 Tage die Woche? Nee, es gibt Wachablösung. Und da kam immer ein anderer von der kaiserlichen Garde. Und die haben mitbekommen, zum einen, wer Paulus empfangen hat, mit wem er geredet hat. Und natürlich hat der Paulus auch mit denen geredet. Und so ist im ganzen Prätorium, also unter der ganzen kaiserlichen Garde, bekannt geworden, warum Paulus Gefangener ist. Und das hat ihn so bewegt und am Ende muss man sagen, wenn da auch aus dem Haus des Kaisers Menschen zum Glauben gekommen sind, dann ist hier eine erweckliche Situation passiert, wie immer wir sie jetzt beschreiben wollen. Er sagt ja nicht, die sind alle gläubig geworden, aber es ist überall bekannt geworden. Alle wissen, warum ich hier bin. Das war die eine Situation, dass Paulus sagen konnte, da ist Gutes entstanden, das wäre sonst nie passiert. Ich hätte ja nie Eingang bekommen in diese Elitegruppe. Aber durch Gottes Vorhersehung, wenn auch gefangen, aber so war ich zumindest dort und konnte was weitergeben. Spannend. Und das Zweite, was passiert ist, dass er sagt, und die anderen Christen in Rom, die sind plötzlich wieder mutig geworden, für Jesus einzustehen. Denkst du, ja, waren die auch so scheue Christen, wie wir das manchmal sind, dass wir, obwohl wir alle Freiheit haben, lieber nicht von Jesus manchmal reden? Ja, wie war es denn in Rom? In Rom vielleicht, ja, nicht wie heute, aber in Rom durfte man viel sagen, aber die Glaubensrichtungen, die monotheistisch waren zu der Zeit, das Judentum und das Christentum, also die an den einen Gott geglaubt haben, die waren suspekt. Weil es gab schließlich den Kaiser. Und der Kaiser war der Größte. Und je länger die Kaiser lebten, umso mehr war die Anbetung des Kaisers gefragt. Und da können wir uns vorstellen, wenn da so andere Glaubensrichtungen reinkamen, die waren nicht so gerne gehört in Rom. Und wir lesen ja aus der Apostelgeschichte, dass Priscilla und Aquila aus Rom gehen mussten. Warum? Weil Claudius die ganzen Juden weggeschickt hat. Warum? Der wollte die gar nicht mit ihrer Verkündigung. Und dasselbe galt auch für die Christen. Die haben plötzlich gesagt, oh, das ist gefährlich, über Jesus zu reden. Aber als sie erlebt haben, dass der Paulus selbst in der Elitearmee mutig von seinem Glauben redet, da haben die gedacht, wenn Paulus, dann gewinnen wir auch wieder neuen Mut. Und so war er Inspirator für viele andere Christen, die plötzlich wieder lebendig und leidenschaftlich von Jesus erzählt haben. Und da merken wir, dass der Nachteil, den wir so menschlich sagen würden, Paulus, das war ja ein echter Nachteil, dass das zu seinem Vorteil wurde. Weil er gemerkt hat, seine eigentliche Lebensberufung, das, wofür er leidenschaftlich gelebt hat, was war das? Das war Apostel, also Gesandter zu sein für Menschen, die noch nichts von Jesus gehört haben. Das war seine Lebensleidenschaft. Und er hat gemerkt, dass die Situation eigentlich dazu beigetragen hat, dass noch viel mehr, nicht nur er, sondern die Christen haben plötzlich wieder erzählt. Er hat gemerkt, Multiplikation ist viel besser, wie wenn ich alleine unterwegs bin. Und wo er war, konnte er auch mit vielen Menschen darüber reden. Was können wir für uns lernen? Es geht im Leben nicht so sehr um uns. Vielleicht gar nicht. Zunächst mal um uns. Es geht um Jesus. Und vieles würde wohl eine andere Perspektive einnehmen, wenn wir Jesus zuerst sehen würden. Und es braucht auch einen gesunden Glauben, wie bei diesem Paulus, dass auch ungeplante Widerwärtigkeiten nicht Gottes Absicht annullieren. Dass Gott trotzdem zu seinem Ziel kommt, das er vorhat, auch mit unserem Leben. Gott kommt zu seinem Ziel. Alles, was wir tun können, ist diesem Gott dienen. Und Jesus folgen beinhaltet manchmal auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Er sagt, ne, das ist alles immer eben, alles einfach, alles leicht. Nein, Jesus selber sagt, wir müssen bereit sein, das Kreuz zu tragen. Und wir brauchen den Glauben, dass die Dinge aus der himmlischen Perspektive anders aussehen wie aus der irdischen. Und wer jetzt mal reinschaut, was Paulus einige Zeit vor diesen Christen in Rom geschrieben hat, dann hat er diese Überzeugung dort mit ihnen schon geteilt. Er schreibt in Römer Kapitel 8, schreibt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich hatte diese Woche zwei Lebenssituationen, die mir das nochmal so nahe gebracht haben, wo ich gesagt habe, dass Menschen so leben, das hat mich berührt. Ich hatte am Montag nicht eine einfache Trauerfeier zu halten für eine liebe Missionarin. Ich habe ihren Mann und sie und ihre drei Töchter Mitte der 90er Jahre kennengelernt oder Anfang der 90er Jahre, 93, intensiv kennengelernt, als ich eine Zeit mit ihnen in Kenia unterwegs war. Die Familie kam dann 97 zurück, teilweise wegen der Schulausbildung der Kinder. Und kurz danach hat man bei Elisabeth im S festgestellt. Mitte 2000 kam dazu Brustkrebs. Es kam Knochenkrebs dazu, zum Schluss Gehirntumor. Ich habe sie und Bernhard die letzten Monate immer wieder besucht. Und in diesem Besuch ist der Wunsch dann auch bei Ihnen entstanden, weil wir uns lange kennen, würdest du die Trauerfeier halten? Und Elisabeth hat ihre Lebensgeschichte in diesem Buch, das sind verschiedene Lebensgeschichten drin, Träume kennen kein Alter, hat sie ihre Lebensgeschichte niedergeschrieben, bewegend zu lesen. Ich lese nur den letzten Abschnitt. Da schreibt sie, sie ist jetzt gestorben mit knapp 63. Da schreibt sie inzwischen, also war vor ein paar Jahren, habe ich meinen 60. Geburtstag gefeiert. Noch einmal lasse ich mein Leben Revue passieren und frage mich, was die nächsten Jahre bringen werden. Dankbarkeit erfüllt mein Herz, wenn ich an die verschiedenen Rollen und Aufgaben denke, die ich übernehmen durfte. Gott nachfolgen, in und trotz meiner Krankheit, ist nicht immer einfach und doch Teil meines Lebens hier auf Erden. Ich genieße die tollen Momente und Begegnungen mit meiner Familie und Freunden und versuche, den Schwierigkeiten einen kleineren Stellenwert zu geben. Zutiefst bin ich meinem Mann für seine Liebe, Treue und Fürsorge dankbar, die durch meinen gesundheitlichen Zustand eine ganz neue Dimension bekommen haben. Für meine geschenkte Zeit, die mir noch bleibt, ist mir zur persönlichen Mission geworden, den Vers aus Römer 8 zu leben, daran festzuhalten und dadurch eine Ermutigung für andere zu sein. Ein Leben in Ewigkeit ist gewiss, dies macht mich ruhig und ich kann im Hier und Jetzt leben. Es war eine bewegende Trauerfeier, aber es war ein großes Lob Gottes über diese Situation. Das andere ist meine Tante, 93. Und sie ist die letzte aus der Generation meines Vaters. Das heißt, da ist etwas von Generationensegen. Meine Tante hat eine schwierige OP hinter sich. Ich war die Woche viermal bei ihr, viermal gefahren, viermal Zeit mit ihr verbracht. Und als ich am Dienstag kam, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das nicht unser letzter Tag ist. Es ging die letzten Tage auf und ab, man weiß nicht, wie lange sie noch da ist. Aber was mich so berührt hat, ist die Dankbarkeit dieser Frau. An diesem Nachmittag musste sie, ich habe mit der Ärztin, wir haben zusammen gesprochen, auch was machen wir jetzt in der Situation und so weiter. Ihr Herz war nur voller Dank, dem Pflegepersonal gegenüber, jedem Einzelnen musste sie einfach nur Danke sagen. Sie hat mit unserer Tochter telefoniert, die ja nicht kommen kann, weil sie in London ist. Sie hat meine Tochter am Telefon nur gesegnet. Ich habe sie gefragt, was soll ich meinen Söhnen sagen? Sie hat über jedem Einzelnen einen Segen Gottes ausgesprochen. Ich bin mir vorgekommen wie bei den Patriarchen des Alten Testaments. Und habe gedacht, hier gibt jemand etwas weiter an den Generationen von dem, was er gelebt hat. Ich weiß nicht, wie lange meine Tante noch hier ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, sie hat ihre Zeit so bewusst gelebt und auch die Momente, wo sie klar war, genutzt, etwas weiterzugeben an Segen, an eine Generation, wenn sie es nicht mehr kann. Und da habe ich gelernt, ja, was treibt mich an? Und was diese Frau antreibt, ist ihr Glaube an Jesus. Das ist so. Sie redet mit der Ärztin, mit allen über Jesus und dass das das Einzige ist, was wir brauchen, ist Jesus. Und da habe ich gedacht, ja, Paulus, schön, dass es Menschen gibt, auch in unserer Zeit, die das leben, was wir bei dir sehen. Und ich glaube, das ist die Einladung auch an uns heute Morgen. Und da merken wir, Paulus hat nicht auf Menschen geschaut, weil da gab es auch Leute, und da kann ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, die hatten auch falsche Motive. Die hatten ihm wahrscheinlich auch falsche Motive unterstellt. Die haben die Zeit, dass er jetzt gefangen war, zu ihrem Vorteil genutzt. Die haben zwar von Jesus geredet, aber da war vielleicht noch manches andere dabei, was Paulus nicht wollte, so Gesetzlichkeit und all diese Dinge. Aber Paulus sagt, wenn nur Jesus verkündigt wird, will ich mich freuen. Und an diesem Punkt wollen wir heute Morgen so auch stehen bleiben und einfach sagen, ja, was treibt dich an? Die Liebe dieses Jesus, das war sein treibender Faktor, sein Antrieb. Was uns antreibt, sagt er, schreibt er den Korinthern im 2. Korintherbrief, ist die Liebe Christi. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Ja, gestorben und leben mit ihm. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich fragen, was treibt dich an? Stell dir die Frage, was ist die tiefe Motivation? Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben. Weil Christus mein Leben ist, deshalb ist alles, was passiert, nie zum Nachteil, selbst wenn ich sterbe. Über den Text geht es dann nächste Woche weiter. Aber wir merken etwas von diesem inneren Antrieb, von dem, was Paulus angetrieben hat. Die Liebe dieses Retters, die Liebe dieses Retters als Vorbild. Diese Liebe, die einfach trägt, die gibt, die nicht erwartet. Und von dieser Liebe wollen wir miteinander auch zum Ende heute Morgen noch mal singen. Die Liebe, die trägt, die Liebe, die zu den Schwachen hält, die Liebe, die einfach heilt. Und beim Singen dieses Liedes strick du dein Herz zu Jesus aus. Hör du einfach hin, wo er dich einlädt, ganz neu ihn zum Antrieb deines Lebens sein zu lassen. Diese erste Entscheidung vielleicht zu treffen, Jesus, ja, dir will ich folgen. Oder wieder neu sagen, Gott, es sind so viele Dinge mir wichtig geworden, aber ich will ganz neu dich sehen. Ich will, dass du mein Antrieb bist, dass du es bist, Jesus, der mich bewegt, der mich antreibt. Ja, lasst uns dieses Lied miteinander singen. Jesus, danke für diese deine Liebe. Und was wir von Paulus lernen, das war nichts, was er aus seiner eigenen Kraft getan hat. Und gleichzeitig hat er immer wieder eine Entscheidung getroffen. Ich will mich auch trotzdem freuen. Herr, wir wollen heute Morgen eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung für dich. Ich will, dass du Antrieb meines Lebens bist. Ich will, dass du Mitte meines Lebens bist. Ja, denn deine Liebe, die berührt mein Herz. Und du darfst es jetzt nochmal so ganz persönlich zum Ausdruck bringen. Und Jesus sieht hinein in dein Herz. Und wenn du vielleicht sagst, ich will darüber nochmal sprechen, ich suche einfach Gebet, ich suche ein Gespräch, dann sind am Ende hier vorne auch liebe Menschen, die sich gerne Zeit nehmen.